HR Info Wirtschaft
mit Daniel Bauer und dem Thema Vertrauen in der Krise. Das Coronavirus stellt momentan ja vieles auf den Kopf und da ist man gut dran, wenn man so ein gewisses Grundvertrauen hat, dass die Dinge auch irgendwann wieder besser werden. Warum manche Menschen das mehr haben als andere, darüber rede ich nachher noch mit einem Psychologen. Aber ich will auch ganz grundsätzlich wissen, wie es mit unser aller Vertrauen in den Staat und die Institutionen aussieht. Und warum das in der Krise vielleicht noch wichtig wird, nicht zuletzt auch für die Wirtschaft. Bevor es losgeht, aber noch kurz ein Hinweis in eigener Sache. Normalerweise fahren wir Reporter und Redakteure für unsere Sendungen, wenn immer es geht, natürlich raus zu unseren Gesprächspartnern, auf die Arbeit oder auch nach Hause. Meist sind Interviews nämlich viel schöner, wenn man sich gegenüber sitzt. Außerdem klingt ein Aufnahmegerät einfach viel besser als ein Interview übers Telefon. In Zeiten von Corona ist das mit den Besuchen aber so eine Sache und deshalb habe ich die Interviews für diese Sendung alle übers Telefon geführt. Wenn möglich, haben die Gesprächspartner sich dabei mit der Diktierfunktion ihres Handys aufgenommen und mir dann die Dateien geschickt. Auch das klingt nämlich besser als Telefon. Trotzdem vorsorglich schon mal ein Sorry, wenn nicht alles so toll klingt wie sonst in unserer kleinen Wirtschaftssendung. So, jetzt geht's aber los. Vertrauen ist das Thema und das Institut der Deutschen Wirtschaft, kurz IW, hat passenderweise dazu gerade eine Studie veröffentlicht. Bevor ich die Ergebnisse jetzt langatmig zusammenfasse, frage ich lieber Dominik Enste. Er hat die Studie nämlich geleitet und kann das viel besser.
Ja, wir haben untersucht, wie das Vertrauen in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft ausfällt. Und da liegt der Wert bei einer Skala von 0 bis 100, wobei 100 das höchste Vertrauen ist, bei rund 74 Punkten. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich auf dem 7. Platz. Nur die skandinavischen Länder und Irland, Schweiz und Niederlande haben ein noch höheres Vertrauen in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft.
Die Daten, muss man vielleicht in diesen Zeiten immer dazu sagen, wurden ja noch vor der Corona-Krise erhoben, oder?
In der Tat ist das quasi der Stand, der für uns vor der Pandemie Vorlagen, die wir ausgewertet haben. Und sie geben insofern das Bild ab, auf der Basis, wie wir vielleicht mit dieser Krise umgehen können, weil Vertrauen ist ja gerade in diesen Zeiten insofern wichtig, dass die Freiheitseinschränkungen, die gerade gefordert sind von uns, dass die dann auch befolgt werden. Und dafür braucht man eben ein Vertrauen in den Staat, das Vertrauen auch in die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, dass wir dann nach der Krise entsprechend auch die Probleme wieder bewältigen können.
Wollte ich gleich noch drauf kommen. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück zu der Erhebung, die Sie jetzt gemacht haben. Haben Sie auch geschaut, wo liegen die Gründe? Warum haben die Deutschen so ein relativ hohes Vertrauen in den Staat, in die Wirtschaft, in die Institutionen?
Insgesamt gibt es verschiedene Gründe. Einer ist sicherlich derjenige, dass wir eine lange Tradition, zumindest in Westdeutschland, haben, was Demokratie betrifft. Das sorgt auch immer dafür, dass das Vertrauen entsprechend ausgeprägter ist. Zum anderen scheint es so zu sein, dass die Menschen im Laufe der Jahrzehnte, muss man sagen, gelernt haben, dass sie ihren Mitmenschen vertrauen können, dass sie nicht betrogen werden, dass man eine Handschlagqualität hat und dass der ehrbare Kaufmann in der Wirtschaft bei allen Skandalen, die wir in letzter Zeit beobachten konnten, in allermeisten Fällen eben doch noch derjenige ist, den wir erleben. Und das alles, die ganzen Erfahrungen über Jahrzehnte hinweg, bauen am Ende ein Vertrauen auf, dass auch Krisen gut bewältigt werden können.
Ihre Daten, wie gesagt, sind aus der Zeit vor der Pandemie. Trotzdem, Sie haben es schon mal kurz angesprochen am Anfang unseres Gesprächs, könnte das ja auch ein Hinweis darauf sein, wie wir damit umgehen, auch im Vergleich vielleicht zu anderen Ländern. Was glauben Sie, kann man dafür vorhersagen oder für Prognosen stellen?
Also die Datenlage zeigt eindeutig, dass Deutschland zusammen mit skandinavischen Ländern insgesamt auf ein deutlich höheres Vertrauen zurückgreifen kann, deutlich besser beispielsweise als in Griechenland, Italien oder auch Spanien. Und das lässt vermuten, dass wir eben auch deutlich besser durch diese Krise insgesamt hindurchkommen können, weil die Menschen ein grundsätzliches Vertrauen ineinander haben und sie tatsächlich eben auch füreinander da sind, aber auch staatlichen Autoritäten am Ende das Recht zugesprochen wird, bestimmte Maßnahmen, Freiheitseinschränkungen und so weiter umzusetzen. Und das gibt mir neben der wirtschaftlichen Stabilität, neben der Tatsache, dass wir ein sehr gutes Gesundheitssystem haben, viel Anlass zur Hoffnung, dass es tatsächlich auch in dieser Krise so ist, dass Deutschland diese besser überstehen kann als vielleicht einige andere Länder.
Sagt Dominik Enste vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Die Zahlen aus der Studie sind also der Status quo vor der Pandemie. Aber wenn sogar die Kanzlerin sagt, dass Corona die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg ist, dann kann man davon ausgehen, dass sich daran vielleicht was ändern wird. Die Frage ist nur, in welche Richtung? Verlieren wir Vertrauen, weil wir uns vom Staat alleingelassen fühlen? Oder gewinnen die Politiker vielleicht unser Vertrauen, weil sie in der Krise entschlossen handeln? Für solche Fragen ist Jutta Almendinger eine gute Gesprächspartnerin. Sie ist die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Und Soziologen machen ja Tag ein, Tag aus kaum was anderes, als sich Gedanken darüber zu machen, wie wir als Gesellschaft zum Beispiel auf Krisen reagieren. Ich habe sie gefragt, ob man das auch in der jetzigen schon sagen kann.
Es zeigt der Gesellschaft ihre Zerbrechlichkeit. Es zeigt die Zerbrechlichkeit von der Annahme, ja, mein Job ist sicher. Plötzlich habe ich keine Öffnungszeiten mehr, weil mein Betrieb geschlossen wurde, weil mein Restaurant geschlossen wurde, weil mein Friseursalon geschlossen wurde, weil meine Kita geschlossen wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Ich darf nicht mehr im Orchestergraben sitzen und spielen. Ich darf auch nicht mehr auf einer Bühne stehen. Das ist natürlich für Menschen in ganz unterschiedlicher Weise brutal. Es ist brutal, plötzlich den ganzen Tag zu Hause zu sein, nicht mehr die Eltern besuchen zu dürfen, wenn sie ein bestimmtes Alter haben. Also diese Fragilität in wirklich ganz, ganz vielen unterschiedlichen Dimensionen des täglichen Lebens fordert ja die Menschen heraus, sich irgendwo zu besinnen und neu aufzustellen.
Glauben Sie, dass da Vertrauen verloren geht, also vielleicht in den Staat, in die Institutionen, in die Politik, oder könnte man auch das Gegenteil annehmen, naja, wenn die Politik jetzt besonnen umsichtig handelt, dann könnte das sogar zu einer Stärkung des Vertrauens führen?
Ja, das kann man jetzt einmal bei der Corona-Krise ganz klar machen, am Beispiel von wie viele Krankheitsfälle tauchen auf, wie viele Infizierte, wie viel im allerschlimmsten Fall. So wie viele Tote. Und hier würde ich gerne unterscheiden zwischen dem, was die Menschen denken, das kontrollierbar ist, und dem, was nicht kontrollierbar ist. Und wenn die Regierung jetzt sagt, durch die und die und die Maßnahmen bekommen wir so und so viele neue Krankheitsfälle, so und so viele neue infizierten Fälle oder so und so viele neue Todesfälle in den Griff, verhindern das also. Und man hat den Eindruck, dass diese Maßnahmen auch greifen. Dann kann das in der Tat, so wie Sie es auch anmoderiert haben, zu einer Stärkung des Vertrauens in die Regierung führen.
Momentan ist die Stimmung im Land, hat man noch so das Gefühl, relativ gut. Die Leute nehmen die Hinweise ernst, die sie kriegen, von den Wissenschaftlern, von den Politikern, und es gibt noch nicht irgendwie eine große Unzufriedenheit oder gar ein Aufbegehren dagegen. Jetzt soll es noch ein paar Wochen, im schlimmsten Fall vielleicht sogar Monate weitergehen. Glauben Sie, ja, dass eine Gesellschaft das auf längere Frist aushält, ohne dass es eben doch zu, ja, ich will nicht von Unruhen sprechen, aber zu Unmutsbekundungen kommt?
Ja, es kommt darauf an, wie die Regierung und wie sich die Solidargemeinschaft aufstellt. Wir sehen jetzt ja zunehmend, zumindest in Berlin, wo ich lebe, dass es freiwilligen Organisationen gibt, dass es Anlaufstellen gibt, wo sich Leute melden können, um anderen zu helfen. Ich glaube, diese Arten des nicht physischen Sozialkontaktes jetzt aufzubauen, sodass dann in einer Woche, in zwei Wochen diese neuen Netze dann auch tragen können. Das ist ganz, ganz vordringlich wichtig. Und gleichermaßen natürlich dafür zu sorgen, dass wir Krankenhausbetten zu haben und dafür zu sorgen, dass die Menschen endlich in allen Sprachen, die sie sprechen, und in allen Altersstufen, in denen sie sind, das machen, was sie machen müssen. Nämlich bitte Abstand zu halten, aber gleichermaßen freundlich zu sein.
Sie beschäftigen sich ja auch sehr mit der Arbeitswelt, mit modernen Formen des Arbeitens. Man hat jetzt schon so das Gefühl, die Krise wirkt da wie ein Katalysator, was moderne Formen des Arbeitens angeht. Viele Arbeitnehmer müssen jetzt von zu Hause arbeiten, machen Homeoffice. Firmen führen sehr flexible Arbeitszeiten ein. Teilweise hat man sich das noch vor 2-3 Wochen gar nicht vorstellen können. Jetzt merkt man, dass das geht. Glauben Sie, dass das tatsächlich so eine Art Katalysator sein kann, der auch nach der Corona-Krise dann nachwirkt?
Ja, ich werde gleich darauf eingehen. Vielleicht noch eines. Viele, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagen natürlich, die dürfen zu Hause arbeiten, weil deren Arbeitsplätze ganz wegfallen. Und dieses neue Aufbrechen zwischen Personen in ganz unterschiedlichen Berufen, das ist natürlich, da ich mich ja sehr viel mit der Arbeitswelt beschäftige, meine vordringliche Sorge. Aber jetzt diese Frage, kann das auch ein Katalysator sein? Kann das auch zu was Neuem führen? Wenn wir jetzt zu Hause sitzen, ich telefoniere jetzt gerade mit Ihnen, ich telefoniere im Moment bestimmt 14 Stunden am Tag, dann sehen wir zunächst mal, dass wir über die letzten Jahrzehnte extrem viel versäumt haben. Wir haben versäumt, den Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur entsprechend zu forcieren. Wir haben eigentlich uns gar nicht darauf verständigt, was gutes Homeoffice ist, wo da die Grenzen liegen, was darf man, was darf man nicht, wie lange darf man das und so weiter und so fort. Das wirkt sich jetzt durchaus negativ aus. Zunächst, wir können diese Zeit, wenn alles blendend läuft, dazu nutzen, uns hier viel stärker zu verständigen auf solche anderen Formen der Zusammenarbeit, die natürlich auch immer die soziale Komponente dann mitdenken müssen, weil Homeoffice geht da gut, wenn man die Personen, mit denen man jetzt im Homeoffice es noch zu tun hat, telefonisch oder in Videokonferenzen vorher auch kennt. Wenn man diese nicht kennt, dann ist es ungleich schwieriger.
Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Wo sehen Sie die Chance, die vielleicht aus dieser Krise fürs Zusammenleben, für unsere Gesellschaft noch erwachsen könnte?
Auf alle Fälle sehe ich Chancen darin, dass man näher zueinander kommt, wenn man das möchte, dass man viel stärker jetzt auch sieht, wo sind die Unterschiede dessen, was ältere, was jüngere Personen brauchen, dass man mehr darauf achtet, wie es Personen geht, die überhaupt gar keine Lebensgrundlage mehr haben und dass man zu einer neuen Form der Solidarität wiederfindet. Merkwürdig hört sich das an, ich weiß, da man ja sozusagen Abstand halten muss, aber in diesem Abstand halten kann ja durchaus auch die Frucht dessen liegen, dass man Abstand hält zu Personen, mit denen man früher gar keinen Kontakt hatte. Also diese ganzen Altersnetzwerke für die Älteren, aber auch unter den Älteren, die jetzt langsam aufgebaut werden. Das sind ganz fremde Personen, aber sie finden sich erstmals wieder und das ist super.
HR Info Wirtschaft.
Die Arbeitswelt könnte sich also durch die Krise grundlegend ändern, glaubt die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung Jutta Almendinger. Das Coronavirus verhilft dem Homeoffice hierzulande vielleicht zum Durchbruch, wenn sich die Lage irgendwann mal wieder beruhigt hat und wenn es dann noch genug Jobs gibt. Gerade jetzt arbeiten in jedem Fall so viele Menschen wie noch nie von zu Hause. Das hat unbestreitbar Vorteile, aber man ist dann halt auch alleine mit sich und seinen Gedanken. Und in Krisenzeiten stecken das manche Menschen besser weg als andere. Nicht alle sind gleich stressresistent. Warum das vielleicht sogar gut ist, darüber habe ich mit dem Berliner Psychologen Jan Kalbitzer gesprochen.
Wir wären als Gemeinschaft gar nicht so weit gekommen, also als Population, wenn wir nicht so unterschiedlich wären. Es braucht immer welche, die leichtsinnig sind und ihre Ängste verdrängen und andere, die sehr vorsichtig sind und planen, was in der Zukunft kommen könnte. Und dadurch, dass wir beide haben, und auch unter unseren Experten sehen wir ja, wenn wir über Virologen oder Epidemiologen sprechen, dass es sehr unterschiedliche Experten gibt. Es gibt welche, die sind eher vorsichtig und wollen eher drastische Maßnahmen. Und es gibt andere, die sagen, man kann jetzt nicht zu schnell alles einschränken. Und genauso ist auch die Bevölkerung. Was mir aber Sorge macht, ist kontraphobisches Verhalten. Wir nennen kontraphobisches Verhalten ein Verhalten, bei dem Menschen eigentlich Angst haben, das aber nicht gut aushalten können, von der Angst kontrolliert zu werden und dann anfangen, das Gegenteil zu machen, weil sie sich sonst unfrei fühlen. Und die werden dann auf eine Art leichtsinnig, die mit Verdrängung zu tun hat. Und das kann dann richtig gefährlich werden. Also als Beispiel, wenn jetzt ein junger Mann sagt, ich möchte gerne meinen Nachbarn unterstützen, ich gehe deswegen ins Geschäft einkaufen und stelle ihn das vor die Tür und gehe damit ein Risiko für mich ein, dann ist das ein bewusstes Risiko, was jemand eingeht. Wenn aber jemand sagt, ich will mich von der Angst nicht regieren lassen und dann Videos teilt von irgendwelchen Aufklärern, die Fake News verbreiten und sich mit Nachbarn zum Grillen trifft oder ins Café geht, weil er keine Angst haben will, weil er es nicht aushalten kann, Angst zu haben, dann ist das problematisch.
Ist dieses Phänomen verbreitet?
Die Sache ist, wir sehen es jetzt einfach sehr deutlich, weil diejenigen, die vernünftig sind, die bleiben ja drin. Deswegen sieht man auf der Straße all diejenigen, die leichtsinniger sind. Wobei man sagen muss, auf der Straße sind ja nicht nur die Leichtsinnigen, das sind ja auch zum Beispiel Leute, die arbeiten gehen müssen oder die viel arbeiten müssen und trotzdem auch noch mal rausgehen müssen nachher, um sich zu erholen. Wenn man den ganzen Tag im Krankenhaus gearbeitet hat, braucht man einfach auch mal frische Luft oder einen Spaziergang. Das heißt, man sollte die Leute nicht per se verurteilen, die da draußen rumlaufen. Aber trotzdem sieht man in Cafés oder auch wenn man in seinen Hof guckt und sieht, die Leute sitzen eng mit dem Bier zusammen und grillen, schon deutlich Risikoverhalten. Das bedeutet nicht, dass alle so sind, aber die, die nicht so sind, die sieht man halt gerade nicht so gut.
Die Menschen, die so Krisen ganz gut wegstecken, sind das die, die auch anderen gut vertrauen können? Oder welche Rolle spielt Vertrauen? Vertrauen in andere Menschen, Vertrauen in Institutionen? Wenn ich so ein Grundvertrauen habe, inwiefern stärkt mich das oder inwiefern komme ich damit auch mit Krisen besser klar?
Einerseits geht es ja sicherlich um ein Grundvertrauen, also dass ich vertrauen kann, dass andere mir schon helfen werden oder auch so ein Urvertrauen habe, was man meistens als Kind lernt, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Eltern zum Beispiel für einen sorgen oder auch Lehrer, dann fällt es einem auch leichter darauf zu vertrauen, dass jetzt die Regierung für einen sorgen wird, die Stadtverwaltung. Aber es hat auch was damit zu tun, natürlich, wie sich jetzt aktuell diejenigen verhalten, die verantwortlich sind. Und da geht es eben nicht darum, klare Ansagen zu machen, sondern auch offen mit Unsicherheiten umzugehen seitens derer, die jetzt die Maßnahmen durchführen müssen oder verkünden müssen. Und was mir ganz wichtig ist, es hängt auch mit dem Selbstwert der Menschen zusammen. Es gibt viele Menschen, die anfangen an Verschwörungstheorien zu glauben, weil sie selbst unsicher sind und die Unsicherheit nicht aushalten können. Und wenn ihnen dann jemand aus der Regierung sagt, wir wissen es nicht genau, dann ist es ihnen halt lieber, jemandem zu folgen, der sagt, ich weiß das genau und ihnen eine Verschwörungstheorie verkauft, weil sie da das Gefühl haben, der findet wenigstens klare Worte. Das sind oft Menschen, die sehr selbstunsicher sind und deswegen jemanden brauchen, der ihnen sagt, wo es lang geht. Und da hilft es nicht, denen zu sagen, pass mal auf, das ist alles ganz anders, weil solche Menschen sind nicht zu überzeugen durch sachliche Argumente. Denen muss man eher helfen, dass sie stabiler werden, dass sie mehr Sicherheit in sich finden. Was da ganz wichtig ist, sind Rituale. Menschen in der jetzigen Zeit können sich durch Rituale stabilisieren. Und zum einen natürlich Alltagsrituale, die wir sowieso ganz oft haben, dass wir morgens aufstehen und uns duschen und frühstücken. Aber ich denke auch, dass die Kirche wieder eine wichtige Rolle bekommen könnte. Viele, die nichts mit der Kirche zu tun haben, haben gar nicht so mitgekriegt, dass viele kirchliche Institutionen umgestellt haben auf digitale Maßnahmen und da eigentlich ziemlich fit sind. Und ich glaube auch, dass die Kirche gerade mit den Ritualen, die sie kennt, sehr helfen könnte, den Menschen mehr Struktur zu geben. Dann bekommen Menschen mehr Sicherheit. Und aus der Sicherheit heraus können sie sich auch darauf einlassen, die Unsicherheit gemeinsam auszuhalten.
Wenn ich jetzt in meinem Umfeld, meiner Familie Menschen habe, die momentan sehr panisch reagieren auf die ganze Geschichte, wie sollte ich denen begegnen? Also ich kann mir vorstellen, dass das heißt ja immer das Klassische, also jetzt beruhig dich doch mal, ist doch gar nicht alles so schlimm, das hilft wahrscheinlich nicht viel weiter. Im Gegenteil, mach's vielleicht noch schlimmer.
Genau, wir kennen das aus der Kindererziehung, aber aus der Psychotherapie ist das genauso bekannt, dass es nicht darum geht, jemandem zu sagen, es ist nicht so schlimm, sondern es gemeinsam auszuhalten, indem ich jemandem zuhöre, der oder die Angst hat und zeige, ich kann dir zuhören, ich kann deine Angst auch mit dir zusammen aushalten, zeige ich, dass die Angst überhaupt aushaltbar ist. Zum einen wird sie aushaltbarer, indem man gemeinsam darüber spricht und sie gemeinsam aushält, aber die andere Person merkt auch in dem Gespräch, ich bin mit jemandem zusammen gewesen, der das gerade aushalten konnte. Und Bagatellisieren oder das Kleinreden führt eher zum Gegenteil. Wenn man sagt, es ist schon nicht so schlimm, dann merkt man panisches Gegenüber eher, der kann das auch nicht aushalten. Deswegen ist es viel besser zu sagen, ja, es stimmt, das ist ganz schön heftig. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Das ist anstrengend. Also zu zeigen, ich weiß, es ist anstrengend, ich weiß, es ist unsicher, aber wir werden das schon irgendwie schaffen. Wir wissen noch nicht genau wie. Und es wird anstrengend, also es nicht klein zu reden und zu sagen, es ist groß, es ist ein Problem und trotzdem können wir das aushalten.
Sagt der Berliner Psychologe Jan Kalbitzer. In der Wirtschaft und an der Börse kommt wahrscheinlich aktuell niemand auf die Idee, das Problem klein zu reden. Im Gegenteil, je länger die Corona-Maßnahmen dauern, umso sicherer steuern wir auf eine Rezession zu. Vor allem kleine Betriebe könnten reihenweise pleite gehen und ohne die kleinen Rädchen im System drehen sich halt auch die Großen nicht mehr so gut. Ob das Land nach Corona ein anderes sein wird, wie manche behaupten, das kann jetzt wahrscheinlich noch niemand sagen. Die Wirtschaft wird das Virus aber noch lange spüren. Ziemlich lange, sagt der Chefvolkswirt vom Bankhaus Metzler, Edgar Walk. Es gäbe ja schließlich historische Vorbilder.
Ja, das ist sehr interessant. Es gibt Studien, Langzeitstudien zum Aktienmarkt. Und da hat man festgestellt, bei den Amerikanern, die während der großen Depression aufgewachsen sind, also als die Aktienmärkte gecrashed sind, die haben lebenlang eigentlich Angst vor Aktienanlagen gehabt und haben relativ niedrige Aktienquoten gehalten. Also das hat dann schon geprägt, sehr stark. Jetzt Amerikaner, die während den goldenen 60er Jahren aufgewachsen sind, die haben lebenslang eigentlich immer eine relativ hohe Aktienquote gehalten, waren immer sehr positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Also von daher gibt es wohl ja so langfristige Wirkungsmechanismen, was Vertrauen in Aktien angeht, in Anlagen, einfach auf Basis der eigenen Erfahrung. Und natürlich, klar, wir hatten jetzt 2008, 2009 die Finanzmarktkrise, wir hatten 12, 13 die Staatsschuldenkrise, jetzt haben wir die Coronavirus-Krise mit starken Kursschwankungen am Aktienmarkt. Und das wird natürlich eine Generation prägen und eher vorsichtig machen, was Aktienanlagen angeht. Wobei wir zumindest für Deutschland auch feststellen können, dass insgesamt die deutsche Bevölkerung Aktienanlagen eher vorsichtig gegenüber steht und die Aktienquoten historisch eigentlich relativ niedrig sind.
Es muss gar nicht schlecht sein, wenn jetzt so ein bisschen eine Vorsicht vielleicht einkehrt. Es kann ja auch zu viel Vertrauen in den Märkten da sein, oder?
Genau, also normalerweise redet man ja immer in Krisenzeiten über fehlendes Vertrauen zu großem Pessimismus. Und dann vergisst man halt oft, dass es auch Phasen gibt mit zu großem Optimismus, zu viel Vertrauen, wo dann gar nicht mehr genau geschaut wird auf die Fundamentaldaten der Unternehmen oder die Wirtschaft dann. Da wird einfach blind, werden Aktien gekauft und ist natürlich genauso gefährlich, weil dann doch Fehlallokationen von Kapital stattfindet, Übertreibungen stattfinden. Und von daher ist Vertrauen immer ein zweischneidiges Schwert. Also es ist gut, Vertrauen zu haben, aber es ist auch gut, ein gesundes Misstrauen zu haben. Und von daher haben wir jetzt halt im Moment die Sorge natürlich vor zu großem Pessimismus, vor großem Vertrauensverlust. Aber wir hatten auch schon Phasen, wo es zu viel in die andere Richtung ging, zu viel Optimismus, zu viel Euphorie.
Die letzte große Krise, Sie haben es schon gesagt, war die Bankenkrise. Da ist ein Unterschied zur jetzigen Krise. Die Bankenkrise war zum großen Teil auch hausgemacht. Da konnte man Lehren draus ziehen, hat man teilweise ja auch. Also da konnte man sozusagen das Risiko vermindern, dass sowas nochmal auftritt. Bei so etwas wie einem Virus oder auch zum Beispiel bei den Terroranschlägen vom 11. September. Das sind so Ereignisse, die von außen kommen, gegen die kann man sich nicht wappnen. Spielt das auch nochmal eine Rolle? Sind das quasi andere Krisen als jetzt so eine hausgemachte Krise wie die Finanzkrise?
Ja, es sind andere Krisen. In gewissem Sinne sind sie anders, in gewissem Sinne sind sie gleich. Natürlich ist es jetzt eine Krise, die von außen kommt, von außerhalb des Systems. Und man darf auch nicht vergessen, im Moment zeigen die Daten, dass die Letalitätsraten gar nicht so hoch sind. Ja, die können so um die 1% liegen. Also schon deutlich höher als bei einer Grippe, normalen Grippewelle, aber jetzt nicht dramatisch hoch. Und man kann sich durchaus vorstellen, dass vielleicht in 3, 5 oder 10 Jahren vielleicht nochmal eine globale Virusepidemie ausbricht mit viel höheren Letalitätsraten, also die viel gefährlicher sein könnte. Und das Entscheidende ist aber, dass man halt, diesmal musste man halt viel improvisieren. Das Entscheidende ist, dass man halt auf die nächste Welle gut vorbereitet ist. Von der Wirtschaftspolitik her, von der Zentralbank, dass man weiß, welche Maßnahmen haben jetzt geholfen, war es gut, die Schulen zu schließen oder nicht. Das heißt, im Endeffekt haben wir jetzt vielleicht eine kleinere Krise, jetzt was die Epidemie angeht und ihre Folgen, als vielleicht was noch kommen könnte. Und wichtig ist, dass man trotzdem daraus auch wieder Lehren zieht, wie man ideal darauf reagiert, dass man nächstes Mal halt viel, viel besser darauf vorbereitet ist. Also man muss auch aus dieser Krise lernen, muss gut vorbereitet sein. Man hat jetzt erste Erfahrungen, man hatte 100 Jahre keine Möglichkeit, diese Erfahrung zu machen. Und ich denke, das war jetzt so ein Warnschuss, was wir jetzt bekommen haben. Aber es, wie gesagt, drohen vielleicht in einigen Jahren noch viel, viel schlimmere Epidemien.
Das wäre auch meine Abschlussfrage. Kann man denn aus volkswirtschaftlicher Sicht schon jetzt sowas wie eine Lehre oder Lehren aus dieser Krise ziehen? Oder würden Sie sagen, also dafür ist es noch viel zu früh? Da müssen wir erst mal gucken, wie es weitergeht oder wie es ausgeht.
Wahrscheinlich ist es noch früh, aber trotzdem sollte man Lehren ziehen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass die Regierungen bereitstehen, um eine Konkurswelle zu verhindern, also dass die Unternehmen ausreichend über Liquidität verfügen, sodass sie nicht pleite gehen. Ich denke, das ist der mit Abstand wichtigste Faktor auch, dass die Arbeitnehmer, dass die Bevölkerung ausreichend Einkommen hat, in Form von Kurzarbeitergeld und anderen Maßnahmen, dass auch hier es zu keinen größeren Störungen kommt. Das ist, denke ich, mit Abstand die wichtigsten Maßnahmen, die getroffen wurden. Aber es ist ganz wichtig, dass diese Schlüsse gezogen werden.
Und da werden viele angehende Volkswirte wahrscheinlich ihre Dissertationen drüber schreiben und noch viele Bücher drüber veröffentlichen.
Ja, interessanterweise, je schlimmer die Krise, desto mehr Bücher. Und wenn es uns gelingt, die Krise einigermaßen vernünftig einzudämmen, wird es vielleicht gar nicht so viele Bücher geben, was ich eigentlich auch hoffe.
Und das war HR Info Wirtschaft. Die Sendung gibt es jede Woche neu als Podcast in den gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek.